Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Mi und Ma treffen sich in Berlin. Merkel und Macron. Einerseits sind die Positionen der beiden, was die EU-Zukunft angeht, zum Teil unterschiedlich.
Aber andererseits haben wir uns gegenseitig auch befruchtet.
Oha, es wurde über EU-Reformen gesprochen. Bei was sie sich einig sind, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, das war heute ein politisch wichtiges Thema und ist auch gleich in dieser Podcast-Episode des Updates Thema. Außerdem Elektroschrott aus Deutschland, alte Röhrenfernseher, ein 15 Jahre altes Klapphandy oder auch so kaputte Toaster und so. Dazu gibt es eine neue EU-Studie.
Wenn dann von Hamburg aus alte Autos nach Lagos in Nigeria geschifft werden, dann packen die Händler die leeren Räume auch voll mit anderen Waren und insbesondere eben mit Elektroartikeln.
Und aus Deutschland kommt viel kaputter Elektrokram in Afrika, vor allem in Nigeria an. Das ist nicht legal. Wie das trotzdem passieren kann, das hört ihr hier im Podcast. Und dann tun wir was ganz im Kleinen gegen das Insektensterben.
Dann nimmst du dir einen alten Baumstamm, legst ihn möglichst in die Sonne und lässt ihn einfach verrotten.
Ich habe leider keinen Balkon oder Garten. Was ihr aber am Wochenende pflanzen könntet oder auf dem Balkon legen könntet, nämlich so verrottendes Holz, was gut für Tierchen, Insekten ist, das ist auch ein Thema in dieser Podcast-Folge des Updates vom 19. April 2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das hat Angela Merkel vor einem Jahr gesagt, als sie den damals frisch gewählten französischen Präsidenten Macron zum ersten Mal getroffen hat. Der hatte große Pläne für die EU in den vergangenen Monaten und heute hat Merkel gesagt:
Als ich das damals zitierte, wusste ich noch nicht ganz genau, dass die Bildung einer Regierung so lange dauert. Deshalb haben wir den Zauber ein bisschen konserviert und ein paar Monate weggelegt, aber jetzt kommt er wieder.
Ja, Merkel und Macron haben sich in Berlin getroffen. Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Wie ist das denn jetzt mit dem Zauber? Wo sind sich die beiden einig, was die Zukunft der EU betrifft?
Also Merkel hatte Macron ja im Berliner Humboldt-Forum im Berliner Stadtschloss empfangen, das immer noch eine Baustelle ist, also kein roter Teppich und Glanz, sondern eher Baustelle und Baugerüste im Hintergrund. Und das war vielleicht so ein bisschen das einende Symbol, Europa als Baustelle, so sehen die beiden das. Mhm. Und zum Stichwort Humboldt und Macron sagte Merkel diesen kleinen Satz.
Wilhelm von Humboldt, Alexander von Humboldt sind ohne Paris überhaupt nicht zu denken. Aber andererseits haben wir uns gegenseitig auch befruchtet.
Ja, gegenseitig befruchtet. Das heißt, man hat sich konstruktiv ausgetauscht. Ich übersetze jetzt mal. Und um auf deine Eingangsfrage einzugehen, beide sind sich einig, die EU muss weiterentwickelt werden. Also wiederbeleben, sagt der Macron, am besten gemeinsam. In diesem Vorhaben sind sich beide einig. Die beiden ein vielleicht, das muss man so zusammenfassen, der Wille, etwas zu verändern, zum Beispiel in der Asylpolitik, der Außenpolitik oder eben der Finanzpolitik.
Der Wille ist da, aber wo gehen die Meinungen auseinander?
Ja, Macron hatte ja in der Vergangenheit einen EU-Finanzminister vorgeschlagen, aber das war heute eigentlich kein Thema. Mhm. Er hatte auch einen eigenen Eurozonen-Haushalt ins Spiel gebracht. Dazu äußerte er sich heute nur vage, da ging Merkel auch kaum drauf ein. Merkel und größere Teile der Union sehen diese Vorschläge auch eher kritisch. Und Merkel zum Beispiel, die spricht sich für einen europäischen Währungsfonds aus, also um unabhängiger vom IWF zu sein. Sie sagte dazu:
Wolfgang Schäuble hatte zum Beispiel den Vorschlag gemacht, nicht mehr so stark vom IWF abhängig zu sein, sondern europäische Kriseninstrumentarien wie den ESM in Zukunft stärker zu benutzen.
Ja, Macron will hingegen mehr Investitionen in der Eurozone. Die EU-Länder sollen aber mehr Verantwortung für ihre Wettbewerbsfähigkeit übernehmen, sagt er. Aber nur, wenn es insgesamt mehr Solidarität gibt.
Sur le plan économique et monétaire, nous devons mieux réarticuler. Responsabilité et Solidarité.
Der sagt hier sinngemäß, im Wirtschafts- und Währungsbereich müssen wir bessere Verbindungen herstellen zwischen Verantwortung und Solidarität, so Macron. Also es gibt noch einige Themen, die beiden zu beackern haben.
Wenn man über die EU spricht, dann sind ja auch die Beziehungen zu anderen Ländern sehr wichtig. Zum Beispiel die zu den USA und US-Präsident Donald Trump. Haben Merkel und Macron sich dazu geäußert heute?
Ja, haben sie, weil man muss wissen, nächste Woche reisen beide in die USA zu Donald Trump, getrennt voneinander. Und sie haben auch gesagt, dass sie die schwierigen Themen klar ansprechen werden. Also Außen-, Handels- und Klimapolitik. Zitat: Wir haben eine Zeit, in der es auch Differenzen gibt, sagte Merkel. Sie betonte aber auch, dass sie trotz aller Meinungsverschiedenheiten mit Donald Trump fest zum transatlantischen Bündnis stehe. Macron, der französische Präsident, der wird einige Tage vor Merkel zu Trump reisen, der sprach von einer transatlantischen Schicksalsgemeinschaft. Gesellschaft. Und bei Themen wie Klimaschutz oder Strafzölle, da könnte es auf jeden Fall, da wird es ja auch Gesprächsbedarf geben. Und beide, das haben sie betont, sie wollen gemeinsame Positionen vertreten, um eben die europäische Stimme gemeinsam zu stärken.
Im Berliner Hauptstadtstudio. Panayotis Gavrilis, dort haben sich heute Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron getroffen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es war die größte Razzia ever in der Geschichte der deutschen Bundespolizei. 1500 Polizisten haben gestern bundesweit Bordelle, Wohnungen und Büros durchsucht. Wir haben darüber berichtet hier in Deutschlandfunk Nova auch im Update. Und im Fokus dabei waren Menschenhandel und Zwangsprostitution von Prostituierten aus Thailand, darunter auch viele Transsexuelle. Die Hauptverdächtige ist eine 59-jährige thailändische Staatsangehörige und ihr 62-jähriger deutscher Lebensgefährte ist auch verdächtig. Und wir haben uns heute gefragt, was passiert eigentlich mit diesen Zwangsprostituierten, wenn die Polizei sie entdeckt? Wir haben darüber gesprochen mit Babette Rohner, Sozialarbeiterin bei der Beratungsstelle Ban Ying gegen Menschenhandel in Berlin. Sie und ihr Team, die beraten vor allem Frauen und Transsexuelle aus Thailand und den Philippinen. Wie ist die thailändische Zwangsprostituierten-Szene denn so organisiert, um die es jetzt auch bei dieser Großrazzia ging?
Also aus unserer Erfahrung ist es eher so, dass es nicht um solche großen Ringe geht, wie es jetzt bei dieser Razzia den Anschein hat, sondern dass das tatsächlich eher so kleinere Gruppen sind, in denen sich einige eben über einige wenige überlegen, Frauen oder auch Männer aus Thailand in der Sexarbeit auszubeuten. Also das hat nicht so sehr diese große Ringstruktur.
Okay, sind das dann eher, ich sag mal, familiäre Strukturen, wo man jemanden rüberholt, den man kennt?
Ja, das sind einige Beispiele, also dass es tatsächlich die direkte Familie ist, also vielleicht nicht direkt die Eltern, aber so Onkel, Tanten, also so, oder auch das weitere Umfeld der Familie. Und manchmal hat es so ein, ist es aus dem gleichen Dorf, aus der gleichen Kleinstadt, also dass man sich von Kindheit an kennt.
Wenn Sie sagen, das sind zum Teil Familienstrukturen, da holt man jemanden rüber aus dem Verwandtenkreis, vielleicht sogar nähere Verwandte. Sind das dann auch Leute, die trotzdem ausgebeutet werden innerhalb der eigenen Familie?
Ja, das ist dann zum Beispiel, hat dann das eine Familienmitglied hier in Deutschland ein Bordell eröffnet und holt eben junge Frauen aus dem familiären Umfeld nach Deutschland, zum Teil dann eben auch unter falschen Versprechungen und dann müssen sie in dem Bordell des Familienmitglieds arbeiten.
Und wie versuchen Sie den Frauen oder Transsexuellen dann zu helfen?
Das hängt davon ab, was die Klientin oder die Betroffenen wollen. Das heißt, wenn sie eine Aussage bei der Polizei machen wollen, dann begleiten wir sie zur Polizei, organisieren eine Rechtsanwältin, organisieren eine Unterkunft. Wir haben ja auch eine Zufluchtswohnung für Betroffene von Menschenhandel, in die wir auch Transsexuelle aufnehmen. Und dann hängt es davon ab, wie lange sich das Verfahren hinzieht. Und manchmal besteht diese Begleitung und Beratung über mehrere Jahre.
So wie ich das verstanden habe, ist bei dieser Razzia auch rausgekommen, dass viele illegal hier sind in Deutschland. Dürfen die betroffenen Frauen dann eigentlich erstmal hier in Deutschland bleiben oder müssen sie ausreisen, wenn sie illegal da sind?
Das hängt wieder von der Aussagebereitschaft ab. Also wenn sie sagen, sie kooperieren mit der Polizei, dann bekommen sie erstmal eine Duldung. Wenn sie nicht aussagen wollen, müssen sie, wenn sie überhaupt keinen Aufenthaltstitel haben, so schnell wie möglich Deutschland verlassen und zurück nach Thailand gehen.
Was kann man denn präventiv tun, um Zwangsprostitution hier bei uns in Deutschland zu verhindern oder zumindest einzuschränken?
Der einfachste Weg ist der, den die Bundesrepublik bestimmt nicht gehen wird. Das einfachste wäre, den Frauen eine Arbeitserlaubnis zu erteilen, sodass sie ganz offiziell und legal nach Deutschland einreisen können, um zum Beispiel in einem Massagesalon arbeiten zu können oder Ähnliches. Aber diese Art von Arbeitsvisa gibt es in Deutschland nicht. Also die stellt Deutschland nicht aus. Deswegen sind die Frauen darauf angewiesen, illegal nach Deutschland einzureisen. Und so entstehen dann halt diese ganzen Zwangsverhältnisse. In Thailand selbst kann natürlich auch präventiv gearbeitet werden, indem man versucht, die Frauen darüber aufzuklären, was sie möglicherweise in Deutschland erwartet. Aber diese Kampagnen haben oft diesen Effekt so ähnlich wie bei diesen Anti-Rauch-Kampagnen, dass die Personen immer davon ausgehen, dass es sie persönlich nicht treffen wird, sondern dass sie natürlich, was weiß ich, auch die Verwandte, Bekannte, keine Menschenhändlerin oder kein Menschenhändler ist.
Babette Rohner berät oft Frauen und Transsexuelle aus Thailand, ist Sozialarbeiterin bei der Beratungsstelle Ban Ying gegen Menschenhandel in Berlin. Wir haben mit ihr über Zwangsprostitution in Deutschland gesprochen, hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der blaue Planet. Vor ein paar Wochen, da lief abends im ersten diese BBC-WDR-Serie rund um die Ozeane, immer montags. Und in der dritten Folge, da ging es um Korallenriffe. Ein Viertel aller Meeresbewohner lebt in Korallenriffen. Und neben unfassbar tollen und schönen Bildern, die da von Riff-Ökosystemen zu sehen waren, gab es eben auch schockierende Bilder des Korallensterbens. Jetzt haben Forscher nochmal genauer hingeschaut und die sprechen von wirklich einem Massensterben im Great Barrier Reef in Australien. Dieses riesige türkisblaue Meeresgebiet aus 2500 einzelnen Riffen. Schon länger bedroht und jetzt weiß man, 30% der Korallen im Great Barrier Reef wurden 2016 innerhalb von nur ein paar Monaten zerstört durch eine Hitzeperiode im Wasser in dieser Zeit. Sebastian Ferse ist Riffökologe am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung in Bremen. Herr Ferse, warum kommen die Korallen mit hohen Temperaturen nicht zurecht? Was passiert da mit ihnen?
Also Korallen sind an ein sehr enges Umweltfenster von Umweltbedingungen angepasst. Und sie haben halt ein Fenster von Temperaturen, mit denen sie normalerweise zurechtkommen. Und wenn sie außerhalb dieses Optimums sind, das können Temperaturen sein, können auch andere Umweltbedingungen sein, dann stressen sie. Dann werden sie gestresst und die Symbiose, die sie am Überleben hält, sie haben Symbiose mit kleinen Algenzellen, die in ihrem Gewebe leben und die sie mit Nährstoffen versorgen. Diese Symbiose bricht dann zusammen, weil die Algenzellen anfangen, Giftstoffe zu produzieren. Und um das zu stoppen, fangen dann die Korallen an, diese Algenzellen auszustoßen und verhungern dann letztlich.
Und das ist dann die Bleiche?
Das ist die sogenannte Korallenbleiche. Die Farbe von Korallen stammt tatsächlich von diesen Symbionten. Und wenn diese kleinen Algen, diese sogenannten Symbionten, nicht mehr in dem Gewebe drin sitzen, dann wird das Gewebe farblos und wir gucken direkt auf das Skelett darunter und die Korallen sehen weiß aus.
Die größte Bedrohung für Korallenriffe ist also der Klimawandel. Ist das die einzige Bedrohung oder droht auch, ich sag mal, durch Verschmutzung der Meere, durch Plastik im Wasser noch weitere Zerstörung?
Es gibt eine Vielzahl von Stressfaktoren für Korallenriffe. Bis vor ein paar Jahren haben wir eigentlich gesagt, dass der größte Stressfaktor Überfischung ist tatsächlich, also die Entnahme von anderen Organismen. Mhm. Verschmutzung spielt auch eine gewisse Rolle, Eintrag von Nährstoffen vor allem. Plastikmüll, kommen wir langsam darauf, dass das eventuell auch ein Problem für Korallen darstellen kann. Würde ich aber in der Skala insgesamt noch unter Verschmutzung mit Nährstoffen und Überfischung ansiedeln.
Den Klimawandel zu bremsen, zu stoppen, das ist eine Möglichkeit, um Korallen und die vielen Fische, die dann auch in den Systemen leben, zu schützen. Das klappt nicht so richtig mit dem Bremsen. Wir Menschen kriegen das momentan nicht hin. Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch, um bestehende Korallenriffe zu schützen?
Also es gibt eigentlich keine wirklichen Möglichkeiten, Riffe dauerhaft am Leben zu erhalten als Riffsysteme, wenn wir den Klimawandel nicht hinbekommen. Also das ist sine qua non. Wenn wir das nicht schaffen, die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, dann haben Korallenriffe als Ökosystem, als funktionierendes Ökosystem tatsächlich keine Chance. Das heißt nicht, dass wir keine Korallen mehr haben oder auch keine Riffe, in denen keine Korallen mehr vorkommen, aber eben die Artgemeinschaft mit Korallen als dem wichtigsten Organismus, der dann eben auch Ökosystemdienstleistungen, Sie erwähnten gerade schon Fische, Küstenschutz gehört mit dazu, Tourismus und so weiter, diese Dienstleistung erfüllt, das geht dann eben verloren.
Gibt es auch die Möglichkeit, besonders, ich sag mal, widerstandsfähige Korallen zu züchten und dann sozusagen dorthin auszuwildern?
Das ist ein frommer Wunsch, sage ich mal, oder eine Vorstellung von einigen Wissenschaftlern, die daran arbeiten. Das ist aber nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Es gibt Hinweise darüber, dass nicht alle Korallen gleich stark betroffen sind von Bleiche und nicht gleich sensibel sind, sage ich mal. Und da besteht eine gewisse Hoffnung drin, dass man also sich auf die Korallenarten und die genetische Zusammensetzung konzentriert, die weniger anfällig ist und versucht, die gezielt zu vermehren und dann eventuell auch auszubringen. Aber da muss man sich halt auch die Skala des Problems vor Augen führen. Das Verpflanzen von einzelnen Korallenkolonien, das Ausbringen von einzelnen Korallenkolonien, die man vorher selektiert hat, ist sehr aufwendig. Man muss dafür tauchen, man muss ins Riff gehen. Und das ist einfach auf einer Skala wie dem gesamten Great Barrier Reef, was 3000 Kilometer groß ist, nicht machbar. Also damit kann man gezielt vor Ort einzeln angreifen, wenn einzelne Riffabschnitte irgendwie gestört wurden, aber das kann keine großflächige Lösung des Problems darstellen.
Über das Korallensterben im Great Barrier Reef in Australien und über neue Forschungsergebnisse dazu haben wir gesprochen mit Sebastian Ferse, Riffökologe am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung in Bremen. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben gestern Abend über den mutmaßlichen antisemitischen Angriff in Berlin berichtet. Auf einem Video war da zu sehen, wie ein junger Israeli von einem Mann mit einem Gürtel geschlagen wird, der dabei auf Arabisch immer wieder Jude ruft. Der Fall hat für ziemliches Aufsehen gesorgt. Rahel Klein aus unserem Team: Seit diesem Vorfall ist einiges passiert und es sind jetzt auch weitere Details bekannt geworden, wie es aktuell stand.
Also der mutmaßliche Täter, der auf diesem Video zu sehen ist, hat sich mittlerweile der Polizei in Berlin gestellt. So hat es die Polizei bekannt gegeben. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 19-jährigen Syrer handeln und er hat sich eben heute zusammen mit einer Rechtsanwältin beim Landeskriminalamt gemeldet. Viel mehr hat die Polizei jetzt aber noch nicht mitgeteilt.
Erst dieses Jahr Adam, der angegriffen wurde, der sei Jude. Dann hat sich herausgestellt, dass er gar kein Jude ist, sondern arabischer Israeli. Wie kam es zu diesem Missverständnis?
Ja, also Adam war ja im Prenzlauer Berg mit einem Kumpel unterwegs und die beiden haben eben eine Kippa getragen. Und da denkt man ja erstmal, ist ja die typische Kopfbedeckung der Juden, also sind die beiden wohl auch Juden. Mhm. Aber Adam hat dann später der Deutschen Welle erzählt, dass er eben in einer arabischen Familie in Israel aufgewachsen ist und selber gar kein Jude ist. Die Kippa hatte er von einem Freund aus Israel geschenkt bekommen und der hatte nämlich zu ihm gesagt, es wäre in Deutschland gefährlich, öffentlich eine Kippa zu tragen. Und Adam hat dann erzählt, er wollte quasi so das Gegenteil beweisen, ist dann als Experiment mit Kippa rausgegangen und dann sind er und sein Kumpel ja von insgesamt 3 Männern angepöbelt worden. Und der sich jetzt gestellt hat, hat ihn eben mit dem Gürtel verprügelt.
Das heißt, die Tat hat wahrscheinlich ja trotzdem einen antisemitischen Hintergrund, weil der Angreifer gedacht hat, Adam sei Jude und er hat ihn deshalb angegriffen.
Ja, danach sieht es nach aktuellem Stand jetzt jedenfalls aus. Jetzt wird man mal abwarten müssen, was der 19-Jährige, der sich gestellt hat, sagt und was er auch zu den Hintergründen der Tat sagt. Aber da muss man eben jetzt mal schauen.
Nach dem Angriff auf einen Israeli in Berlin hat sich ein Tatverdächtiger heute der Polizei gestellt. Nach ihm wurde gefahndet, weil er auf einem Video zu sehen ist, auf dem er einen jungen Israeli mit einem Gürtel schlägt und beschimpft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschlandfunk Nova Update hier, da geht es jetzt um eine neue Studie der UNO, was wir so mit Elektroschrott machen und was danach passiert. Also was macht ihr mit einem alten Telefon oder einem kaputten Föhn oder einem geschrotteten Kühlschrank? Entweder auf die Kippe fahren, ne? In den Hausmüll zum Teil oder an die Straße stellen und abholen lassen. Aber was passiert danach mit unserem Elektroschrott? Katrin Silka aus der Nachrichtenredaktion, wohin geht der?
Die Entsorger, die unseren Schrott dann abholen, die schlachten die Elektroteile nur zu einem gewissen Teil hier in Deutschland aus und recyceln den dann. Laut der Studie landen jedes Jahr Zehntausende Tonnen von unserem Elektroschrott im Ausland. Und da wird der nicht immer legal hinverkauft, sondern auch illegal.
Okay, was heißt in diesem Zusammenhang illegal?
Insgesamt gibt es einen weltweiten Handel mit Elektroschrott. Am Armutsgefälle entlang kann man sich so vorstellen, von unserer Reichen in die arme Welt. Und Deutschland und die EU haben da vor allem mit Nigeria ganz guten Handelskontakt aufgebaut. Und zwar über den Gebrauchtwagenhandel, also Autos. Ja, und wenn dann von Hamburg aus alte Autos nach Lagos in Nigeria geschifft werden, dann packen die Händler die leeren Räume auch voll mit anderen Waren und insbesondere eben mit Elektroartikeln. Wenn die jetzt nur alt sind und ausrangiert, aber noch funktionieren, ist das auch legal. Aber in einem Viertel aller Fälle schicken Schrotthändler kaputten Müll nach Nigeria und das ist illegal nach dem EU-Gesetz.
Warum will Nigeria denn den illegalen kaputten Müll, den Schrott haben?
Haben wollen die den ganz bestimmt nicht, aber Nigeria ist eben arm und aus der Not hat sich da eine Spezialisierung ergeben. Das Land hat sich auf Gebrauchtwaren spezialisiert, schlachtet da alte Geräte aus oder repariert sie und dadurch gibt es da inzwischen eine ganze Menge Ersatzteile, also ein gutes Geschäft, was da in dem Land läuft. Und solche Ersatzteile gibt es in Deutschland gar nicht mehr oder müssten teuer bestellt werden, um kaputte Sachen zu reparieren. Und dadurch, dass das Geschäft so weit ausgebaut ist, gibt es da inzwischen auch viele Fachkräfte, die überhaupt das Know-how haben, Elektroschrott zu reparieren. Und in Deutschland würde niemand einen teuren Handwerker bestellen, wenn sein Kühlschrank kaputt ist, der vielleicht 300, 200 Euro gekostet hat. Der kauft sich einfach einen neuen und der alte Schrotte-Kühlschrank wandert in die Tonne und geht dann nach Nigeria.
Aber ich habe da ja gerade rausgehört, die Menschen verdienen damit zum Teil ihr Geld. Sie reparieren, recyceln auch nochmal. Es klingt eigentlich ja nach einer Win-Win-Situation, oder nicht?
Nee, das kaputte Zeug ist aus ganz gutem Grund illegal, denn der Transport belastet erstmal die Umwelt. Die Menschen in Nigeria haben gar nicht denselben Arbeitsschutz wie wir. In den Geräten sind zum Teil ganz gefährliche Stoffe drin, die krank machen. Außerdem landet der letzte Rest in der Natur und letztlich ist das Armutsgefälle eben so groß, dass wir im reichen Europa immer mehr Elektroschrott produzieren.
Okay, was können wir dagegen tun?
Das ist erstmal so banal wie radikal. Wenn du wirklich was ändern willst, dann musst du dein Konsumverhalten radikal ändern. Und du musst einfach weniger Müll produzieren oder keinen mehr. Also ein Beispiel, du kaufst einfach solche Sachen nicht mehr. Ne? Du könntest, wenn dein 10-Euro-Föhn kaputt ist, das Kabel löten, wenn das gebrochen ist, wenn das der Grund ist zum Beispiel.
Das mache ich.
Sehr gut.
Mhm, ja.
Und du könntest ein Smartphone benutzen, bei dem sich einzelne Komponenten reparieren lassen und es nicht gleich in die Tonne schmeißen, wenn eine Sache kaputt ist.
Ich habe noch nie ein Smartphone weggeworfen.
Aber du hortest die, ne?
Ich horte sie auch nicht, verkaufe sie.
Wie viel Smartphone hast du? Ja, du verkaufst sie. Du brauchst vielleicht auch nicht eine Bohrmaschine, wenn dein Nachbar schon eine hat oder du im Netz eine Community hast, worüber du dir das teilen kannst. Und eben auf Luxus verzichten. Ne? Zweiter Fernseher, dritte Stereoanlage ist vielleicht alles gar nicht so nötig.
Habe ich auch nicht. Insofern, also es geht noch, aber du hast recht mit den Smartphones, auch wenn ich die verkaufe, ne, irgendjemand wird sie dann irgendwann wegwerfen. Insofern, man muss nicht jedes Jahr ein neues haben. Meins ist aber auch schon 2,5 Jahre alt. Wie alt ist deins?
Meins ist jetzt 1 Jahr alt.
Aha.
Es ist kaputt und ich muss es reparieren lassen. Ich habe nämlich eins mit einzelnen Komponenten.
Das ist gut, das ist sehr schön. Aber sehr gut, wir wissen jetzt mehr über unseren Elektroschrott und wir wissen, der geht massenhaft nach Nigeria und das ist in vielen Fällen nicht legal. Katrin Sielka aus unserer Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion hat uns die Studie erklärt der Vereinten Nationen dazu. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben hier schon öfter darüber berichtet, die Zahl der Insekten, die ist in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen. Eine Studie aus dem vergangenen Jahr hatte gezeigt, in Deutschland ist die Masse der Fluginsekten seit Ende der 1980er Jahre um 75% gesunken. Also nicht nur die Bienen sterben, auch andere Insekten. Aber wir können helfen. Jeder Einzelne von uns kann helfen zu Hause. Vielleicht wollt ihr am Wochenende ja euren Garten, falls ihr einen habt, oder euren Balkon oder eure Fensterbank noch fit machen für den Sommer und gleichzeitig den Insekten helfen. Da haben wir Tipps, Rahl Klein aus unserem Team. Sagen wir mal, wer einen Garten oder einen Balkon zu Hause hat, was tun, damit sich Insekten da wohlfühlen?
Wenn du eine Wiese im Garten hast, dann solltest du nicht den kompletten Rasen mähen, sondern so eine kleine wilde Ecke stehen lassen. Da kannst du dann Brennnesseln oder Klee und andere Gräser wachsen lassen. Das lieben Insekten. Im Garten oder auf dem Balkon kannst du auch für eine möglichst große Vielfalt an Blüten sorgen. Insekten mögen Pflanzen, die viele Pollen und viel Nektar haben. Im Frühjahr kannst du zum Beispiel Frühblüher setzen, also Krokusse, Narzissen oder Schneeglöckchen. Und im Sommer am besten Blumen, die nicht so exotisch sind, sagt Maja Rottleb vom Naturschutzbund NABU.
Insekten mögen am liebsten heimische Pflanzen, weil sie damit einfach am besten kompatibel sind. Das ist so wie mit einem Stecker und der Steckdose. Die passen einfach nicht überall rein. Und so ist es mit den Insekten und ihren Saugrüsseln dann auch. Sie sammeln die Pollen und den Nektar. Und da kommen sie halt nicht überall rein. Vor allem bei den exotischen Pflanzen kommen sie nicht rein, weil die so viele Blütenblätter haben.
Wenn du jetzt unbedingt doch was Exotisches haben willst, dann solltest du so ein bisschen darauf achten, dass die Blumen möglichst ungefüllt sind, also ohne viele Blütenblätter.
Aber sagen wir, ich setze doch auf heimische Blumen. Ich folge diesem Tipp des NABU. Gibt es da welche, die Insekten mehr mögen als andere?
Der NABU hat auf seiner Seite so eine Übersicht mit Pflanzen, die Insekten besonders gerne haben. Dazu gehören zum Beispiel Ringelblumen oder Veilchen, Wiesensalbei oder Akeleien. Insekten mögen auch total gerne Wildrosen, also nicht diese hochgezüchteten Rosen mit vielen Blüten und viel Schnickschnack, sondern die einfachen Wildrosen, Hundsrosen, die Bibernellrose oder auch die Zimtrose zum Beispiel. Also es ist gut, wenn du eine große Vielfalt hast, dann können sich die Insekten nämlich selber aussuchen, was sie gerne mögen.
Gut, also viele, viele Blumen, das sieht ja auch schön aus. Was kann ich noch tun?
Totholz im Garten ist ein super Lebensraum für Insekten. Dann nimmst du dir einen alten Baumstamm, legst ihn möglichst in die Sonne und lässt ihn einfach verrotten. Ein Paradies für Insekten, sage ich dir. Feuchter Lehm ist auch ein wichtiges Material. Das brauchen manche Bienenarten für ihre Nester. Die verschließen damit ihre Bruthöhlen. Und da kannst du einfach eine Pflanzenschale nehmen, tust da ein bisschen Lehm oder Ton rein und hältst das Ganze schön feucht. Kleine Sandflächen sind auch schön, kann zum Beispiel die Weidensandbiene eine Bruthöhle graben und ihre Eier ablegen und ganz einfach Laub. Nicht immer wegmachen, sondern einen kleinen Haufen übrig lassen, im Schatten und windgeschützt, ist auch ein Top-Quartier, vor allem im Winter.
Muss ja noch zum Baumarkt. Also ich hole Lehm und Ton und Sand.
Ja.
Alles klar. Jetzt hat nicht jeder einen großen Garten, ich zum Beispiel auch nicht. Vielleicht eher so einen kleinen Balkon, auch eine Fensterbank wäre es bei mir nur. Da ist ja so ein Stück Totholz. Vielleicht nicht das Geilste. Was bietet sich da an?
Also Insekten sind auch große Kräuterfans. Die kannst du ja überall aufstellen, auf dem Balkon, auf der Fensterbank. Da brauchst du nicht viel Platz für. Thymian eignet sich da sehr gut, aber auch Minze, Zitronenmelisse oder Dill. Und kleine Blümchen gehen natürlich auch.
Zum Beispiel sowas wie die wilde Malve, die wächst ganz gut auf dem Fensterbrett. Die habe ich zum Beispiel. Oder Wiesensalbei und Wegwarte. Solche Pflanzen, die so ein bisschen trockenheitsresistent sind und so ein bisschen hitzebeständig. Kommt natürlich darauf an, was man für einen Balkon hat. Wenn man jetzt einen Schattenbalkon hat, dann kann man auch toll so einen Gundermann nehmen oder Vergissmeinnicht oder so, ne, die ein bisschen im Schatten klarkommen.
Also egal, was du hast, was du nicht hast, es gibt für alle irgendwas. Sieht dann alles auch nicht nur schön aus, sondern ist auch noch gut für die Insekten.
Wir alle können in unserem Garten, auf dem Balkon oder auf der Fensterbank den Insekten in Deutschland helfen mit Blumen, mit Kräutern, mit einem Stück Totholz. Worauf ihr achten könnt, wenn ihr eure Gärten fit macht für den Sommer, eure Terrassen und Balkone. Rahel Klein, unsere wilde Malve, hat's euch erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.